Heute haben wir wieder eine Sonderfolge für Sie. Dr. Christian Harisch, der CEO der Lanzerhof-Gruppe, interviewt Ronald Benk, den Bürgermeister der Gemeinde List. List ist der Ort, wo sich der Lanzerhof auf Sylt befindet. Und Sie sprechen darüber, welche Herausforderungen es gab auf dem Weg zur Eröffnung des Lanzerhofs. Hört also unbedingt mal rein und viel Spaß damit.
Forever Young, der Longevity-Podcast vom Lanzerhof.
Der Lanzerhof-Podcast. Wir sind heute hier auf der schönsten Insel der Welt und haben einen ganz besonderen Gast. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde List. List ist eine selbstständige Gemeinde und der Lanzerhof auf Sylt befindet sich in List. Und wir freuen uns, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister Ronald Benk von List.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch, hier zu sein und freue mich natürlich auch über den Ausspruch, die schönste Insel der Welt und dann auch am schönsten Ort der Welt, nämlich in List auf Sylt, an dem wir hier gerade sitzen und mit dem Blick aufs Wattenmeer hier die Stille und Ruhe des Novembers genießen dürfen.
Ja, Herr Bürgermeister, also wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre und hier ist man ja auch noch einigen Jahren, in Tirol noch einigen Stunden, auf Sylt noch einigen Jahren per Du. Also wenn die Hörerinnen und Hörer das Hören, das ist so, dass man jetzt seit 2016 haben wir uns kennengelernt und oder 15, glaube ich, war das sogar.
15 war das, ja.
Und das ist ja doch schon 8 Jahre, das ist eine lange Zeit. Aber bevor wir da auf diese Geschichte ein bisschen eingehen, wie das Ganze sich entwickelt hat, und der Herr Bürgermeister war damals ja noch Vizebürgermeister 2015, als wir hier begonnen haben, auf der Insel erste Gespräche zu führen, würde mich sehr interessieren, der Mensch, Ronald Benk. Also kannst du ein bisschen erzählen von dir, deine Kindheit, deine Familie, deine Eltern? Wie ist euer Verhältnis immer schon auf Sylt, immer schon in List? Das wäre sehr interessant zu erfahren.
Ja, sehr gerne. Ich bin sogenannter Ursylter, das heißt, ich bin hier geboren. Die Sage, beziehungsweise meine Mutter hat immer gesagt, ich bin die letzte Hausgeburt gewesen, die es in List gegeben hat. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht, kann ich nicht beziffern, aber ich gehe damit gern hausieren, weil es ist natürlich was Besonderes, wenn man wirklich auch in List geboren ist. Alle anderen Geburten, die nachlaufend waren, sind natürlich dann in Westerland oder haben in Westerland stattgefunden, in der sogenannten Nordseeklinik, wo es eine Geburtenstation gab, die es in List natürlich nicht gibt. Ich hatte jetzt gehofft, dass vielleicht der Lanzerhof hier noch eine Geburtenklinik, eine Station mit einbringt. In den Genuss sind wir leider nicht gekommen, aber ja, und meine Vorfahren alle sind hier geboren. Wir haben eine lange Tradition. Lillipeer, der Eierkönig und wie sie alle heißen, das sind alles Vorfahren von meiner Familie. Und wir sind dann die direkten Erben des Listlandes geworden. Das heißt, zwei Familien gab es ja hier. Das waren einmal die Paulsens und einmal die Dietrichsen. Und diese beiden Familien haben einen Großteil des Listlandes, des vom dänischen König seinerzeit mal übereignet bekommen. Und das sind dann so genannte Listlanderben. Das ist eine große Erbengemeinschaft inzwischen, die ja über 100 Leute jetzt zählt. Und da sind wir natürlich im gewissen Grad auch stolz drauf, ja, hier die Ureinwohner zu sein.
Was haben die Eltern gemacht, wie du geboren wurdest? Die haben hier gelebt oder welchen Beruf sind die nachgegangen?
Ja, mein Vater war nicht Betriebsleiter, aber doch führender Angestellter in einem Betrieb, der Widerstände hergestellt hat. Es gab in Westerland eine große Fabrik, die eine Widerstandsfabrik Beischlag hieß die. Dort war mein Vater tätig nach dem Krieg und meine Mutter war Hausfrau hier und hat unter anderem aber auch in dieser Fabrik gearbeitet und dort haben meine Eltern sich auch kennengelernt.
Und es war eine größere Fabrik hier? Weil
ja, das war die größte Fabrik, glaube ich, die es auf Sylt auch gab bisher und jemals gab. Ich habe sie jetzt auch nicht mehr vor Augen, ich war da noch zu klein, aber die ist dann seinerzeit nach Heide abgewandert und soll immer noch Widerstände produzieren anscheinend, ja.
Gibt es überhaupt noch eine Fabrik auf Sylt?
Ja, eine Fischfabrik vielleicht, aber ansonsten, nein, gibt es keine Fabriken mehr, nein.
Ja, und dann bist du also mit den Eltern berufstätig, die Mutter Hausfrau, hattest du Geschwister?
Ja, ich habe zwei Schwestern, zwei jüngere Schwestern, Unterschied ist 10 Jahre. Ich sage immer da meine Kleinschwestern zu. Und ja, meine Mutter hat mit Leidenschaft an Gäste vermietet. Jetzt kein Apartment, die gab es zu der Zeit nicht, sondern immer Zimmer mit fließend warm und kalt Wasser hieß es dann. Da war man schon sehr stolz drauf.
Das mit Frühstück.
Mit Frühstück, genau. In den Räumlichkeiten eben auch von unserem Hause. Das heißt, wir als Kinder durften morgens nicht durch das Frühstückszimmer laufen. Das heißt, wir mussten immer einmal ums Haus laufen, wenn wir vorne wieder rein wollten, im Nachthemd, wenn wir da reinkamen, damit die Gäste nicht gestört waren. Und auch abends saßen die dann doch bei einem Grog oder Glühwein gerne beisammen. Das war immer sehr gesellig und hatte doch auch einen gewissen Charme. Und dann hatte man natürlich sogenannte Stammgäste, die jährlich wiederkamen und das über 10, 15, 20 Jahre teilweise, die fast zur Familie gehört haben. Und so kamen wir auch zu unserem ersten Auto in den 60er Jahren, wo das Geld doch noch knapp war und gerade das Haus gebaut wurde. Dahingehend, dass ein Gäste-Ehepaar ihre Logis bei uns mit einem alten VW-Käfer bezahlt haben, der 10 Jahre alt war. Und die haben dann 4 Wochen Urlaub gemacht und wir haben dafür das erste Auto dann bekommen und sind natürlich damit voller Stolz dann nach Westerland fahren können, was wir vorher nur mit der sogenannten Inselbahn konnten. Die war so langsam, dass man wirklich während der Fahrt ein- und aussteigen konnte. Und in den Wintermonaten, wenn es glatt war, musste man aussteigen und das Ding anschieben, damit es überhaupt weitergeht. Also das war immer sehr tagesausfüllend, wenn man einmal von List nach Westerland wollte. Und das kann man sich heute kaum noch vorstellen.
Ja, aber dann kamst du ja schon sehr früh mit dem Tourismus in Beziehung. Und ist die Erinnerung hier, wenn man doch eine gewisse Einschränkung, wenn Gäste im Haus sind, das gibt's ja auch in anderen Ländern, Privatzimmervermieter, Bed and Breakfast, wie die Engländer sagen. Wie ist deine Erinnerung so? Hast du das als starke Beeinträchtigung empfunden als Kind?
Das, was ich eben erwähnt hatte, ja, dass man ja dann ausziehen musste aus seinem sogenannten Kinderzimmer, weil es im Sommer vermietet wurde. Und dann hat man eben im Anbau geschlafen, der da sonst als Schuppendienste. Das ging in Doppelstockbetten mit meinen Schwestern sehr gut. War aber, wenn es geregnet hat, immer ein bisschen doof, weil man außen um das Haus rumlaufen musste, eben leicht bekleidet, weil man die Gäste nicht stören wollte. Andererseits war es aber auch ein Traum, weil die sogenannten Stammgäste, auch schon zur Familie gehörte. Und die nahmen einen dann mit zum Strand, wozu die Eltern nie Zeit hatten, weil natürlich sie arbeiten mussten. Und von daher gab es auch so, wenn sie einkaufen waren, doch mal ein Eis und alles Mögliche, was man vielleicht sonst nicht so bekam, von den Gästen immer zugesteckt. Und das war immer, freute man sich darauf, dass sie kamen. Und das war keine schlimme Erinnerung, sondern das war immer sehr nett.
Gibt's noch einen Gast, den du heute noch kennst?
Ja, und inzwischen sind die natürlich alle verstorben. Ich bin ja auch an einem gewissen Alter schon. Die sind leider ja nicht mehr am Leben oder eben auch nicht mehr so beweglich, dass sie überhaupt noch reisen können. Das ist der traurige Aspekt dann da drin. Die verliert man dann. Und heutzutage ist das Reiseverhalten eben anders. Ne? Man schaut auf die Wetter-App. Oh, es ist nächste Woche, gab es 3-4 Tage schönes Wetter. Dann buchen wir mal 5 Tage. Dieses langfristige Buchen und Reisen, das gibt es ja sehr, sehr selten noch.
Also dann ging es in die Grundschule hier in List, denke ich?
Ja, in jetzt meinem Büro, das Bürgermeisterbüro, ist das Lehrerzimmer gewesen und das Gebäude, in dem unsere Gemeinde und Kurverwaltung ist, war die Grundschule und der sogenannte Aufbauzug. Also es gab keine Realschule in den Zeiten, sondern das hieß Aufbauzug. Und da begann es mit der Karriere des Lernens und nicht nur die Listerkinder mussten dahin, sondern auch die aus Kampen. Das war ein gut besuchter Platz in der Zeit. Das war ja der geburtenstarke Jahrgang in den Mitte der 50er und das war ein reges Treiben da. Ja,
ja, wie ging es dann weiter?
Ja, dann ging es weiter. Was macht man nach der Schule? Dort gab es diese, ich sag nicht Allüren, aber dieses, jetzt mache ich mal ein Jahr gar nichts. Sowas gab es da nicht, weil der Vater zog einen an den Ohren und sagte, jetzt lernst du erstmal was, Bub. So geht's nicht weiter. Auf der faulen Haut liegen, das gibt es nicht. Und dann habe ich anfangs eine Elektrikerlehre erst gemacht und die mir dann nicht sehr viel Spaß brachte, weil den ganzen Tag Dosen stemmen und Leitung verlegen war nicht so unbedingt mein Spezialfach, und habe dann eine kaufmännische Lehre hinterher gemacht, die mir mehr lag, und dabei bin ich dann auch geblieben. Nach der Lehre habe ich mich dann doch relativ schnell selbstständig gemacht, und ja, das bin ich bis heute geblieben.
Ja, und dann kam ja auch dieses politische Engagement. Hat das in der Gemeinde begonnen oder gab es da schon vorher?
Also ich muss gestehen, es gab gar kein Engagement, sondern es kam von außen auf mich zu und sagte, Mensch, du bist doch hier Lister und warum gehst du nicht in die Politik? Ich habe dann immer geantwortet, ich habe genug zu tun, ich bin selbstständig, habe so schon 8 bis 10 Stunden am Tag genug zu tun und habe die Zeit einfach nicht. Und dann ist es, wie es immer im Ehrenamt irgendwie so ist, man wird gebeten und ach, das ist gar nicht so schlimm und einmal im Monat, da kannst du doch wohl 2 Stunden aufbringen und so weiter, und so wird man dann da reingelockt. Ich habe dann irgendwann nachgegeben, um es abzukürzen, und war dann als Bürgervertreter in der Gemeindevertretung tätig.
Welcher Jahr war das?
Oh, ehrlich gesagt weiß ich es jetzt gar nicht mehr, aber ich meine, das ist über 20 Jahre her, ja.
Ja, 24. Also die Bundeswehr war noch hier.
Die Bundeswehr war noch hier, genau.
Wie ist es so, wenn man sich jetzt überlegt, es war ja so dominant, die Bundeswehr in List, ich kenne das nicht, war da noch nicht auf der Insel. Da müssen ja unglaublich viele Menschen hier gelebt, gearbeitet haben, die mit der Bundeswehr in einem Bezug waren. Wie war das im Alltag?
Ja, die Bundeswehr war der größte Arbeitgeber. Ich denke mal, jeder Zweite hat dort auch oder ist dort tätig gewesen. Und für uns Kinder war das anstrengend. Also am Anfang als kleines Kind hattest du ein bisschen Angst, weil vor der Bundeswehr und an diesen, da gab es ja diese Wachhäuschen noch vor jedem Eingang, da standen natürlich Männer mit bösen Blicken und Maschinengewehr über der Schulter, die da grimmig schauten. Und
wie bei jedem Eingang?
Bei jedem Eingang zu dem Bundeswehrgelände. Das ist ja das 18 Hektar großes Bundeswehrgelände, für den Hörer vielleicht, was mitten im Ort liegt. Also das liegt genau in der Mitte des Ortes List. Und egal von welcher Seite man hier in den Ort geht, trifft man immer auf dieses Bundeswehrgelände, was eingezäunt dort war und eben mit verschiedenen Eingängen versehen war, wo vor jedem Eingang dann so eine Holzhütte stand, in schwarz-rot-gold gestrichen, mit so einem kleinen Satteldach, und dort stand immer eine bewaffnete Person drin und ließ die Leute rein oder raus oder eben auch nicht. Und ja, das war für uns Kinder am Anfang ja ein bisschen erschreckend. Und später als Jugendliche war es viel schlimmer, weil das natürlich alles junge Leute waren, und zwar Männer, nur Männer, die dort rekrutiert wurden. Und die waren natürlich in der hiesigen Disco dann auch jeden Abend zugange, wo auch wir als junge Menschen unterwegs waren. Und ja, die Mädchen, die hier in dem Ort waren, waren natürlich heiß begehrt und von allen gerne angeschaut. Und dort gab es dann doch oft Reibereien zwischen der Jugend in List und eben dieses Klientel der Bundeswehrsoldaten, wo es dann um Hahnkämpfe ging und wie es denn so ist mit jungen Adrenalin und anderen Sachen vollgeladenen Menschen, jungen Menschen.
Wie viele Leute waren da von der Bundeswehr hier?
1000 Leute waren hier.
1000? Mhm. Mein List hat jetzt 1600 Einwohner.
Richtig.
Das heißt, das war praktisch mehr als die Hälfte der Bevölkerung.
Richtig, ja.
Aber die Bundeswehr hatte hier eine lange Tradition, nicht? Also das gab ja einen bestimmten Grund, warum man auf List...
Ja, also es war ja die Bundeswehr, in Anführungszeichen, es war ja die Marineversorgungsschule. Das war nicht die Bundeswehr herkömmlich. Und ja, und die war hier gern gesehen und aber auch sehr angesehen. Und das war vielleicht falsch wiedergegeben. Wir hatten am Ende, waren froh, dass sie hier waren, weil es war ein toller Arbeitgeber. Wir waren im Verbund und gerade in Krisenzeiten, Sturmfluten und so weiter, man hatte immer doch genug Leute zur Hand, wenn Not an Mann war, um auch Schadensfälle zu beheben oder Katastrophen abzuwehren. Und von daher waren wir immer sehr
gut, froh. Aber das hilft an jungen Menschen am Samstagabend in der Disco nicht.
Überhaupt nicht. Das hat uns zu der Zeit auch wenig interessiert, genau.
Aber die Geschichte der Bundeswehr hier, wie lange waren die hier? Das war doch mit Telefonkabel gab es ja schon, habe ich irgendwas im Kopf, dass er hier...
Aus den 30er Jahren. In 30er Jahren
hat es begonnen.
An. Ja, genau. Mhm.
Und was war der Grund, dass man hier angesiedelt hat, aufgrund der Nordflanke oder historisch bedingt?
Ja, gehe ich von aus. Also ja, also das direkte Weg Richtung Dänemark und dann natürlich auch zu England, wo man nie genau wusste, was kommt von da. Ich denke mal, und dass eben hier auch ein Hafen war. Das war ja Marineversorgungsschule dann natürlich auch ganz wichtig. Gibt ja nur zwei anfahrbare Häfen. Das heißt, bei Hochwasser gibt's drei, aber sonst bei normalen Niedrig- und Hochwasser gibt es eben nur Hörnum und List, die anfahrbar sind. Und List war da wahrscheinlich strategisch dichter an Dänemark dran. Und
Klar, der dritte Hafen wäre, wenn es Hochwasser gibt, welches der dritte Hafen?
Das sind Rantum dann. Munkmarsch.
Aber jetzt das Verhältnis zu Dänemark, wenn wir das uns noch kurz anschauen. Dänemark ist, wir sind in der Nähe bei Dänemark. Hier mit List sind wir schon praktisch auf der Höhe von Dänemark. Da gibt es ja auch geschichtliche große Beziehungen zu Dänemark. Also das war ja nicht immer so, dass Sylt deutsch war, ne?
Nein, richtig. Das erwähnte ich ja eingangs. Das war eine ganze Zeit lang dänisch. Und ich denke mal, dass dem dänischen König das irgendwie immer so ein bisschen so ein Klotz am Bein war, dieser Sandfleck, der hier mitten in der Nordsee war, womit er nicht so richtig was anfangen konnte. Und dann hat er es ja tatsächlich verschenkt. Ja. Also die genauen Hintergründe kann ich... Wäre, glaube ich, zu lang, um das hier alles aufzuarbeiten, aber das war ich glaube, er würde das heute nicht mehr machen, das mal eben zu verschenken. Ja, und früher haben die Leute eben hier vom Möweneiersammeln gelebt und haben Adler geschossen, die gab's hier noch und all sowas. Seehunde gejagt, all das, was heute ja undenkbar ist. Heute schützt man das und das ist auch richtig und wichtig. Aber zu der Zeit lebte man hier doch von dem, was die Natur einem gab. Und Sylt heißt auch indirekt nicht, hieß ja auch Sylt, also Sylt wie Hering. Und es war ein enormes Heringsaufkommen hier rund um die Insel. Und davon lebten auch sehr viele Fischer hier, die eben dann die Netze mit Hering gefüllt dann wieder tauschten gegen andere Sachen.
Aber zurück zur Bundeswehr, die mit 1000 Menschen hier war, größte Arbeitgeber. Jetzt hat die Politik letztendlich oder die Regierung entschieden, dass dieser Standort geschlossen wird.
Richtig.
Und das muss ja ein unglaublicher Einschnitt für die Gemeinde gewesen sein.
Ja, das war ein unglaublicher Einschnitt und keiner wollte es so richtig wahrhaben. Und der damalige Bürgermeister ist auch natürlich von der Bundeswehr gewesen. Wir hatten sehr, sehr viele Bürgermeister, die eben von der Bundeswehr kamen, weil sie eben freigestellt wurden. Sie kriegten ihre Bezüge weiterhin und konnten dann hier eben das Amt des Bürgermeisters ausfüllen. Und zu der Zeit gab es eben auch einen Bürgermeister hier, der von der Bundeswehr kam und der natürlich mit allen Mitteln verhindern wollte, dass sie hier abzieht. Und wir haben demonstriert, wir haben alles Mögliche gemacht, aber wie es in großen Politik so ist, hat das wenig gebracht. Und am Ende war es dann so, dass sie eben abgezogen sind.
Für die Geschäfte, für die Restaurants, für die Disco, für alle natürlich in Wahrheit eine Katastrophe. Und das war, glaube ich, 2006, kann das sein?
Ja, das war 2006.
Also man muss dann, wie hat sich das dann angefühlt am nächsten Tag, sind die dann abgereist alle oder innerhalb von einem Jahr wahrscheinlich? Die hat ja hier auch in Häusern gewohnt.
Das ging nicht von heute auf morgen, aber das in sehr kurzer Zeit. Die Rekruten waren alle sofort weg, aber die Zivilangestellten wurden dann natürlich hier noch ein bisschen beschäftigt. Die Liegenschaften mussten ja noch betreut werden. Viele wurden gefragt, ihr könnt jetzt umsiedeln, Heide, Husum oder wo auch immer oder irgendwo in Deutschland. Aber die meisten hatten natürlich ihren Lebensmittelpunkt hier auf Sylt, ihre Familie, ihre Kinder und wollten das dann nicht. Viele sind in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, dann mit 45, 50 alle. Haben da dann nicht aufs Geld geschaut, haben gesagt, lieber ein bisschen weniger Geld, aber wir können hier bleiben. Oder sich eben dann, wenn sie jünger waren, dann noch einen anderen Job gesucht. Was dann aber kam, war nicht gut für Sylt. Das war, dass die BIMA, die, wenn die Bundeswehr abgerückt ist, dann das Vermögen der Bundeswehr verwaltet. Das ist die BIMA. Also, dann mit dem Verkauf im Bieterverfahren anfingen, hier die ganzen Liegenschaften der Bundeswehr zu veräußern. Und da gab es so ein Windhundrennen. Erstmal konnten die Leute es natürlich kaufen, die in den Häusern wohnten, zu einem verbilligten Satz. Es ging los, glaube ich, bei 40.000 Mark konnte man so ein Reihenhaus dann erwerben von der Bundeswehr. Viele haben dann gesagt, nö, warum sollen wir das machen? Dann müssten wir alles selber bezahlen, wenn ein Wasserhahn leckt oder sowas, dann müssen wir es ja selber machen. So rufen wir an.
40.000 Mark für so ein Häuschen, das wahrscheinlich jetzt 1-2 Millionen kostet.
Richtig, also zwischen 1,2 und 2 Millionen kostet es, ja.
Ja. Da hätte man wohl den Wasserhahn reparieren können.
Ja, hinterher ist man immer schlauer. Und dann haben sie gesagt, na, wir sind ja Mieter, kriegen uns eh nicht raus. Aber die BIMA hat dann irgendwann den Dreh gefunden, das Haus mit den Mietern zu verkaufen. Und da wurde es dann natürlich gar nicht mehr so lustig, weil private Dritte dann natürlich nicht mehr ganz so viel Rücksicht genommen haben auf die Mieter. Und die meisten mussten dann über kurz oder lang auch ausziehen. Das war für jüngere Menschen meist nicht das Problem. Aber es sind natürlich viele, viele wirklich ältere Menschen gewesen, die dann ja sich neu erfinden mussten, irgendwo anders umziehen. Und es ist, wenn man sein Leben lang ein Haus mit Garten und allem dazugehört hatte, plötzlich in so einen Wohnblock umgesiedelt wird, für viele sehr, sehr traurig gewesen und schmerzhaft gewesen. Also da habe ich heute noch keine schönen Gedanken dran. Das gab viel Leid, muss man ganz ehrlich sagen. Und das war diese Goldgräberstimmung natürlich auch bei den Maklern, die das natürlich dann auch ausgenutzt haben. Jeder, der ein bisschen hatte, sich ein, zwei von diesen Häusern gekauft und hat sie dann vermietet oder zur Vermietung freigegeben. Dadurch wurde der Wohnraum natürlich immer knapper für die insulare Bevölkerung hier. Das war keine schöne Sache. Dann hat die Gemeinde List, ich kann mich noch dunkel dran erinnern, auch der BIMA angeboten, wir kaufen ganze Straßenzüge auf, um sie der Wohnbevölkerung zur Verfügung zu stellen. Zum einen wollte die BIMA das nicht, weil sie natürlich einen ganz anderen Preis erzielt, wenn sie es im Bieterverfahren auf dem freien Markt veräußert. Und zum anderen hat er die Kommunalaufsicht da auch sehr, sehr große Bedenken und uns das eigentlich indirekt untersagt, dass wir sowas überhaupt machen dürfen, weil dann auch die Pro-Kopf-Verschuldung natürlich in der Bevölkerung so immens angewachsen wäre. Im Nachhinein betrachtet wäre es das Beste gewesen. Aber das hat leider nicht funktioniert. Ja.
Und zu dem damaligen Zeitpunkt warst du ja Gemeindevertreter.
Ja, zu dem Zeitpunkt, als das passierte, war ich noch gar nichts. Da war ich mit meinen Surfboards beschäftigt und habe Surfboards für die Welt gebaut. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich das ja. Also da war ich noch nicht in der Gemeindevertretung.
Also 2006, 2007, 2008, da warst du noch nicht. Wann kamst du in die Gemeinde?
Das war kurz danach, muss das gewesen sein. Ja, ich habe es jetzt wirklich nicht im Kopf.
Ja, aber der nächste Schritt war ja dann, viele Schritte sind ja gefolgt. Und einer davon war ja dieses Areal, wo wir jetzt sitzen mit dem Lanzerhof. Und es gibt ja noch das Offiziersheim, wie der Name schon sagt.
Genau.
Ist natürlich auch Bundeswehrgelände.
Der Lametta-Hügel.
Ja. Und dort gab es ja eine Ausschreibung auch und ein Bieterverfahren, aber der erste Zuschlag oder der erste Käufer, mit dem gab es ja dann Schwierigkeiten. Das weiß ich ja auch noch, weil sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Also wir waren ja dann die Zweiten, die den Zuschlag jetzt für dieses auch sehr kritische oder sehr sensible Areal bekommen haben. Oder wie sieht man das in der Gemeinde oder hat man das gesehen? Weil wir sind ja direkt am Wasser hier, wir sind ja nicht am Bundeswehrgelände in der Gemeinde, sondern das ist das Offiziersheim mit Unterkunftshäusern. Wie war denn da in der Erinnerung, noch bevor wir kamen, der Blick drauf?
Also das war natürlich immer ein begehrtes Objekt hier. Und ich sage immer, da gab es dann viele Goldgräber und Glücksritter, die sich dafür interessieren, die gesagt haben, sie können sich da eine goldene Nase verdienen. Wir Projektentwickler, die dann angekommen sind und das erstmal von der BIMA gekauft haben. Und da fing das Problem an. Also die BIMA hat es dann veräußert, ohne sich mit der Gemeinde vorher auszutauschen. Und dann kam natürlich der Projektentwickler und stellte uns seine Pläne vor, und die wir sofort verworfen haben, haben gesagt, da brauchst du gar nicht weiter mitfahren. Das werden wir niemals machen. Dann kamen andere Pläne und nochmal. Die waren aber alle irgendwie so fantastisch, dass die Gemeinde da nicht mitgehen konnte. Und dann kam es wohl dazu, dass auch die Erstbieter jetzt so richtig der BIMA auch nicht das bezahlt haben, was die BIMA gerne hätte, sondern die BIMA es dann rückabgewickelt hat. Und dann wurde sie natürlich vorsichtiger, hat das Ganze wieder ausgeschrieben, auch wieder im Bieterverfahren. Und dann kam natürlich irgendwann die Idee des Lanzerhofes. Und da war es dann aber so, dass die BIMA gesagt hat, ja, stellt euch doch erstmal vor und guckt mal, was ihr davon haltet. Und so sind wir das erste Mal in Kontakt gekommen. Ich meine, es war 2015 oder 2014 oder 2013 irgendwo in den Dreh.
Ein Jahr, bevor du Bürgermeister wurdest.
Ja, ich wurde 2015, glaube ich, Bürgermeister. Und das war 2013, als wir uns das erste Mal hier begegnet sind.
10 Jahre, sehr gut, Zeit verfliegt.
Ja, 10 Jahre, ja. Und Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, als du es auch in der Gemeindevertretung vorgestellt hast. Und das wird mir niemals aus dem Kopf gehen und sagtest, ja, hier und das Gebäude so und so und so. Und alle guckten und sagten, wo sind die Gauben? Und da hast du gesagt, ja, es gibt keine Gauben an diesem Rehtag. Und ein Rehtag ohne Gauben, ehrlich gesagt, haben wir noch nie gesehen und konnten wir uns auch so richtig gar nicht vorstellen. Und da haben wir erstmal dann gedacht, oh, wieder so ein Spinner, der um die Ecke kommt und uns hier was vorstellen will, uns Friesen lernen möchte, was, wie man ein Haus baut. Aber nach dem ersten Schock hat man sich das mal weiter angeschaut und an die Zukunft gedacht und gesagt, Mensch, aber wenn das funktioniert, ist das schon eine tolle Sache für den Ort List, weil natürlich auch das Vorhaben, was ihr vorhattet, außerhalb unserer Saisonzeiten liegt. Das war für uns ganz wichtig. Wir haben das Arosa Hotel, das ist in der Saison sehr gut gebucht. Im Winter ist es natürlich schwach gebucht. Ihr führtet aus, dass ja eure Zeiten ein bisschen anders liegen. Wenn die Hauptsaison ist, seid ihr eigentlich schwach gebucht und dafür in der Nebensaison eben gut gebucht. Das hat uns schon mal aufhorchen lassen und das ganze Konzept, was dahinter war, konnte man schon mal ernst nehmen. Dann kam ja auch noch der Architekt, der das dann nochmal vorstellte und der ja nicht ganz namenslos ist. Das heißt, man wusste, dass auch Potenzial dahinter steckt, dass er was kann. Nicht nur eine schöne Zeichnung fabrizieren, sondern auch dahinter das Handwerk steckt und das auch umsetzen kann. Und so haben wir das uns immer mehr mit diesem Projekt beschäftigt und Gefallen dran gefunden. Und ich meine, es ging ja am Ende sogar einstimmig aus für das Projekt, was mich sehr gefreut hatte. Und ja, so kamen wir langsam zusammen und haben mit Argusaugen beobachtet, was hier passiert. Es gab ja von außen, also nicht in der Gemeinde List, die war ja sehr positiv gestimmt. Wir hatten ja auch die Bürger befragt, wollt ihr das nicht? Und die waren ja zunehmend begeistert von dem Ganzen. Aber von außen kam ja immer wieder mal Feuer, ne, und viel zu groß und ach je, und dies und das. Und das kann gar nichts werden. Wir haben daran geglaubt, ihr habt daran geglaubt und habt das Ganze ja wirklich bis aufs kleinste Detail genauso umgesetzt, wie es vorgestellt wurde. Und ich meine, wo gibt es sowas, dass ein Bauvorhaben vorgestellt wird und es eins zu eins dann auch so entsteht? Das kenne ich gar nicht, weil es gibt ja zwischendurch immer wieder auch nachvollziehbare Gründe, warum man was ändert oder sowas. Aber hier stimmt es, jede Steckdose sitzt da, wo sie auch geplant war und die Außenfassaden und alles entspricht genau dem, wie wir es verabredet haben. Und wir haben uns ja nicht leichtsinnig in sowas reinbegeben, sondern wir haben Verträge gemacht. Die sind vom ersten bis zum letzten eingehalten worden. Wir haben uns nie gestritten. Es war eine harmonische Zusammenarbeit und ich bin froh und glücklich, dass wir ja euch hier jetzt haben und das Ganze auch gut anläuft.
Ja, wir wissen inzwischen auch, warum man besser Gauben als Einschnitte ins Dach baut. Aber der Lanzerhof hatte halt, oder hat die Philosophie, dass man jedem Zimmer einen Balkon, gibt's ja hier nicht am Red, aber eine Terrasse zuordnet. Und wenn eine offene Terrasse das Gefühl, im Freien zu sitzen, aufs Meer zu schauen, die großartige Luft zu atmen, das geht halt nur mit einer Terrasse und eine Terrasse in ein Reddach musst du einschneiden. Ob wir das noch einmal machen würden, weiß ich jetzt auch nicht. Es bleibt für immer ein einzigartiges Projekt, weil ich glaube, das inzwischen auch in der Bevölkerung hier eine große Akzeptanz gefunden hat. Oder wie siehst du das? Du bist mehr natürlich bei den Menschen noch, als wir das sind, aber wir versuchen ja auch immer mit den lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und ich habe schon das Gefühl, dass heute die Bürgerinnen und Bürger von List schon froh sind, dass das in List ist und nicht jetzt in Rantum oder sonst irgendwo auf der Insel.
Ja, also nicht nur die Bürger, also wir als Gemeindevertretung sind da auch sehr froh und glücklich drüber. Und die Skepsis und die Zurückhaltung, die ja norddeutsch vielleicht auch so ein bisschen bedingt ist, war erst groß und es war ja, spukte alles Mögliche in den Köpfen rum, ne? Schönheitsklinik und was da alles war und ja, Luxushotel. Das ist eine Gesundheitseinrichtung, es musste man den Leuten immer wieder neu beibringen und mit dem Tag der offenen Tür ist natürlich dem Lanserhof da auch ein großer Wurf gelungen, in dem jeder die Möglichkeit hatte, sich hier mal ein eigenes Bild von zu machen. Und das hat so ein bisschen allen die Augen geöffnet und gesagt, ja Mensch, tatsächlich, das ist ja wirklich medizinisch wirklich eine große Nummer hier. Und das ist keine Schönheitsklinik und es ist auch kein Luxushotel in dem Sinne, sondern man kann hier eine Kur machen, man kann hier gesunden, man kann seinen Körper entgiften. Das ist natürlich ganz was anderes und es ist kein Massentourismus, was ja auch viele befürchtet haben. Ne? Die Straßen sind verstopft und überall sind Menschen. Und
kein Wasser mehr.
Ja, genau. Kein Wasser mehr. Ja, durch das Abpumpen des Grundwassers eben. Grundwasser war es ja, des Oberflächenwassers. In Bezug auf den Bau der Tiefgarage und allem gab es ja hier auch viel Unruhe. Wir haben ja dann unseren Energieversorger, der ja auch für das Wasser zuständig ist, ja hier einen Vortrag halten lassen, dass das in keinster Weise schädlich ist, dass es Oberflächenwasser ist, was sowieso ins Meer reinlaufen würde. Aber die Skepsis von einigen war doch immer noch groß und was ich mir alles anhören durfte, die Bäume vertrocknen und ach hey, jetzt wachsen sie alle grün und schön, also von daher ist kein Baum vertrocknet. Und aber ich kenne das noch von dem Bau des Arosa Hotels dort als Vize. Weiß ich noch, dass auch da genau die gleichen Argumente kamen. Wie kann man sowas Großes bauen? Und das wird nie besucht werden. Und im Winter ist es leer und das ist eine Ruine und ach je. Und all diese Befürchtungen haben sich da auch nicht befürwortet. Und von daher hat es immer ein gutes Ende. Und das ist das Wichtige. Man kann die Schmerzen dann aushalten und am Ende wird man dann ja auch eines Besseren belehrt und jetzt kommen alle Leute und sagen, ja, ist ja eigentlich ganz nett. Und wo das Dach auch nicht mehr so hell ist, sondern ergraut ist und sich den Dünen angepasst hat, ach, das passt ja alles. Sagt man, ja, Leute, das haben wir euch aber alles auch vorher schon erzählt, ihr habt es noch nicht geglaubt. Jetzt seht ihr es.
Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, ist, was kostet eigentlich eine Woche im Lanserhof? Nun, die Antwort variiert je nach Standort, aber was konstant bleibt, ist der unvergleichliche Wert, den jeder Aufenthalt mit sich bringt. Im Stammhaus in Lanz beginnt Ihre Reise zur Regeneration und Prävention ab 5.900 Euro, auf Sylt ab 6.400 Euro und im Lanz auf Tegernsee ab 6.900 Euro. Diese Investition in Ihre Gesundheit öffnet die Tür zu einer Welt, in der modernste Spitzmedizin auf traditionelle Naturheilkunde trifft. Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Umgebung, die Ruhe und Heilung ausstrahlt. Jeder Tag im Lanserhof ist eine Reise zu sich selbst, geprägt von persönlichen Erfolgsgeschichten, die unsere Gäste mit uns teilen. Geschichten von Transformation, Erneuerung und einem neu entdeckten Lebensgefühl. Ich möchte betonen, dass ein Aufenthalt bei uns mehr ist als nur eine Auszeit. Es ist eine tiefgreifende Erfahrung, die nachhaltige Wirkung auf Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden hat. Sie investieren nicht nur in eine Woche der Erholung, sondern in eine lebenslange Veränderung. Besuchen Sie unsere Website www.lanserhof.com, um Ihren Weg zu einem gesünderen, erfüllteren Leben zu beginnen.
Aber es ist ja in List wahnsinnig viel passiert. In den letzten, seit ich hier sein darf, 10 Jahren ist ja wirklich viel passiert. Und es gibt ja schon einige Stimmen, die dann sagen, ja, da passiert jetzt aber zu viel. Wir haben ja gerade darüber geredet, 2006, 2007, 2008, ein Tiefpunkt. Praktisch die mehr als die Hälfte der Bevölkerung weg, der größte Arbeitgeber weg, der größte Umsatzbringer weg. Und jetzt beginnen schon Stimmen, die sagen, na, da passiert ja jetzt zu viel. Ja, was passiert denn auf List?
Ja, das war eine schlimme Zeit, weil das Problem war ja auch, dass die Liegenschaften der Bundeswehr ja nicht nur aus Häusern bestand, die man schnell veräußern kann und wo schnell wieder Leben drin war, sondern es gab ja Lagerhallen und alles, eine Fahrbereitschaft hier auch, die, da kann sich vielleicht kaum noch einer daran erinnern, mit Barackendächern noch bedeckt war, das heißt mit Teerpappe und Styropor unter, die jahrelang dann leer stand, wo jeder Sturm das Dach so ein bisschen abdeckte, mehr und mehr, und diese Styropor den ganzen Ort durchwehte. Das war wirklich eine Brache teilweise, und da musste man schon Angst haben, was passiert, wenn nichts passiert. Und dort ist dann die Idee ja von einem Sylter auch gekommen, dass man dort vielleicht diesen Listermarkt etablieren könnte. So ein Leuchtturm mit einem vernünftigen Verbrauchermarkt, der zeitgemäß ist. Und das ist dann dort entstanden und freut sich ja auch seiner Beliebtheit. Und so ist es genauso in der seeseitigen Hafenstraße, wo sehr viele Bundeswehrliegenschaften waren. Das heißt, dort gab es ein riesiges Lagergebäude, das sogenannte Annahme- und Versandgebäude. Dann gab es das ehemalige Soldatenheim, all das, was dann unbewohnt und so langsam dahin siegte. Und auch da musste dann sich der Ort neu erfunden. Und das Problem war, dass wir keinerlei Konversionsmittel bekommen haben. Es wurde uns viel zugesagt, aber am Ende haben wir nicht einen Cent Konversionsmittel bekommen. Das heißt, wir mussten uns selber mit diesem beschäftigen und dann noch auch die Liegenschaften von der BIMA abkaufen. Wir als Gemeinde konnten es nicht. So haben es dann private Dritte gemacht und uns in verschiedenen Studien dann dargelegt, wie es aussehen könnte, diese Hafenzeilenstraße. Dort gab es erst einen weniger schönen Vorschlag, der fast durch die Gemeindevertretung ging, aber durch Gegenwehr von doch namhaften Architekten und Befürwortern des Ortes List haben wir das Ganze dann nochmal zur Diskussion gegeben und dann gab es einen neuen Architektenwettbewerb, wo dann ein Vorschlag auch Gefallen gefunden hat, der sehr schön ist. Das ist eine Bebauung von der Seeseite so in einem sogenannten Yachtstil. Ist zwar Geschosswohnungsbau, aber doch das, was zu dem modernen Ort List passt. Und doch diese Zeile sehr aufwertet, weil dieses bedrohliche Gebäude, dieses Lagergebäude, das kann man natürlich hier im Radio schwerlich darstellen, aber es war ein dunkler, gemauerter Klotz von erheblichen Ausmaßen mit Gitter vor den Fenstern, der natürlich zu einem sogenannten Kurort nicht unbedingt passt. Und von daher bin ich sehr froh, dass auch dieses angefasst wird und in den nächsten Jahren dann Gestalt annimmt. Und das ist dann nach dem Dünenpark dann das letzte große Bauvorhaben, was List dann zu neuem Glanz verhilft und wir den alten, doch unschönen Charme dieser alten Bundeswehrliegenschaften dann endlich verlassen können.
Aber man kann ja sagen, es ist ja List heute das größte Naturjuwel der Insel mit dem Ellbogen und die ganzen Küstenschutzmaßnahmen, die ja großartig neu errichtet wurden und auch viel Freizeitmöglichkeiten für die Menschen bieten, zum Radfahren, zum Wandern. Also hier ist es sehr viel geschehen, sehr viel Positives geschehen und sehr positiv ist auch, dass vor allem am Ellbogen nichts geschehen ist und auch nichts geschehen wird, dass man hier auch die Natur wirklich respektiert. Und du hast einmal erzählt, dass dort Austern wild leben. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben ja auf der Ostseite, wenn man in den Ort reinfährt, oder kurz vor List, auf der Wattseite gibt es die sogenannte Austern Company, die dort Austern züchtet. Das sind Austern, die früher hier, also wir hatten ja früher vor den 30er Jahren, gab es hier eine richtige Austernzucht in List mit riesigen Austernbecken mitten im Ort. Das Ganze ist irgendwann nach einem wirklich fürchterlichen Winter zunichte gemacht worden. Das heißt, man muss sich das vorstellen, das Watt ist ja nicht sehr tief. Diese Eismengen, die dort sich im Watt befanden, haben diese Austern dann mit eingeschlossen in sich, in die Eismasse und sind dann bei Hochwasser weggetrieben und dann gab es keine Austern mehr irgendwann hier. Und eine Neuzucht ist irgendwie nicht gelungen und das ist dann irgendwann, ich meine, in den 80ern wieder auferlebt worden in der Form, dass hier Austernzucht wieder etabliert wurde. Und die haben sich natürlich auch vermehrt außerhalb ihres Zuchtgebietes und sind dann überall hingewandert und zwar auch zum Ellenbogen. Wenn man dort bei Ebbe in das Watt reingeht, kann man einen Eimer mitnehmen und sich da Austern sammeln. Und dann hat man frische Austern zum Verzehr.
Also das List ist einfach einzigartig und es ist großer Respekt, dass man diese schwere Krise oder diesen schweren Rückschlag 2006 mit dem Abzug der Bundeswehr, dass man das so gut gemeistert hat. Und es ist praktisch, kann man sagen, jetzt, wenn die Strandstraße dann verbaut ist, dann ist auch diese Entwicklung abgeschlossen. Kann man das so aussprechen?
Ja, die größten Bausteine haben wir dann geschafft. Also jedenfalls die Nachwehen der Bundeswehr haben wir dann gemeistert. Und ich glaube, List präsentiert sich dann doch als neuen touristischen, liebenswerten Ort, der nicht mehr so an die Bundeswehr erinnert, wie es noch vor wenigen Jahren ja den Anschein hatte, wenn man in List reinfuhr. Da dachte man, oha, wo kommt man denn hier hin? Ein Reporter schrieb mal, man hat den Eindruck, man fährt nach einem Bombenschlag in Pyongyang ein. das alles haben wir zum Glück hinter uns gelassen und ja, und auch keine großen Pleiten hinter uns. Das ist ja auch immer bei Großbaustellen, ist es ja oft so, dass der Wunsch dann immer da war, aber am Ende irgendwann in der Mitte, man sieht jetzt mit dem Elbtower, was passieren kann, und dann hat man da eine Baustelle liegen, die halb fertig ist, und das ist natürlich immer das, was jedem Gemeindevertreter ein Graus ist und man Angst vor hat.
Ja, man muss ja auch wirklich sagen, dass ja List im Zuge dieser Krise von damals, die ja nicht selbst verschuldet war, auch die Eigenständigkeit als Gemeinde mal in Frage stand, soweit ich mich erinnern kann, weil es gibt ja so eine Grenze an Einwohnerzahlen, dass sich das, dass die Eigenständigkeit nicht in Gefahr gerät.
Das war jetzt nicht der Fall, aber wir waren finanziell doch ziemlich am Rande, dass wir möglicherweise hätten Bedarfszuweisungsgemeinde werden können. Das war sehr knapp davor. In der Form, dass dann eben der Kreis hier das in die Hand nimmt und die Finanzen und uns ja dann Geld zuteilt, so kann man es wohl sagen, und wir da am Gängelband des Kreises sind. Und
das wäre der Verlust der Eigenständigkeit.
Der Verlust der Eigenständigkeit, das wäre der Worst Case gewesen, aber da sind wir Gott sei Dank dran vorbeigeschlittert und haben diesen Bogen noch gespannt bekommen und sind jetzt natürlich auch gut aufgestellt. Das heißt, dass wir diese Angst auch nicht mehr haben müssen. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber.
Und was sagen die anderen Gemeinden auf der Insel? Die sehen ja diese Entwicklung?
Ja, die sehen die natürlich auch sehr positiv. Es ist ein gewisser Konkurrenzkampf, ist ja unter jedem Ort. Warum machen die das und machen die das und warum machen wir das nicht? Wir hatten das vor vielen, vielen Jahren. Da sollte das Aquarium, was in Westerland ja jetzt heimisch ist, das sollte erst in List dorthin, wo das Natur- und Erlebniszentrum steht. Da gab es das Erlebniszentrum, den Gedanken ja auch noch nicht mal. Und ja, da hatte die Gemeinde Sylt dann eben doch so viel Einfluss, dass es plötzlich in Westerland hinkam. Da waren wir natürlich so ein bisschen, ja, verschnupft. Die Gemeinde Sylt war froh. Und so gibt's immer so verbale, kurze Attacken, die man aber nicht ernst nehmen muss. Am Ende rauft man sich zusammen und alles ist wieder gut. Wir sind eine Insel und da muss man immer wieder zusammenhalten.
Ja, Ronald, Herr Bürgermeister von List, vielen herzlichen Dank. Es ist eine ganz tolle Geschichte mit einem guten Ende und ist schon sehr beeindruckend, weil ich denke mir immer, wenn man in so einer Situation ist als Gemeinde und da gibt's Versprechen und die werden dann aber vom Bund dann doch nicht erfüllt und wechselnde politische Situationen. Aber jetzt würde uns noch interessieren, was ist deine Vision, dein Wunsch für die Zukunft?
Der Wunsch für die Zukunft ist vielleicht, dass wir irgendwann den Hafen nochmal anfassen, dass wir dort auch einen zeitgemäßen Hafen noch bekommen. Ich glaube, dann haben wir Ruhe und wir können auch für nachkommende Generationen hier einen liebenswerten Ort schaffen, der ja viel, viel Natur bietet und viele Leute dazu bewegt, hier die Natur zu genießen, die endlosen Strände zu begehen, die Seehunde am Strand sehen. Kegelrobben haben wir ja inzwischen auch. Das gab es ja früher hier auch nicht. Es gibt immer mehr, was sich hier ansiedelt, aufgrund auch natürlich, dass wir die Natur immer pflegen und schützen. Und ich glaube, es wird auf kaum einer Insel so viel Naturschutz betrieben wie hier auf Sylt. Und das ist auch richtig und wichtig. Und wenn wir das uns bewahren und trotzdem hier im Mittelpunkt, im Zentrum des Ortes, alles andere auch vorrätig haben. Wir sind fast eigenständig, das ist ja das Schöne. Wir haben einen Friseur, wir haben eine Tankstelle. Es gibt auf Sylt drei Tankstellen, davon ist eine in List. Das ist dann noch die günstigste. All das haben wir, was wir zum Leben brauchen. Wir müssten eigentlich gar nicht aus dem Ort raus. Wir haben einen Arzt hier und von daher bin ich froh und glücklich, wenn wir diese Infrastruktur auch halten können. Und ja, ansonsten wünsche ich mir gar nicht mehr so viel, sondern dass wir hier alle nett und friedlich miteinander leben können, die Gäste bewirten und mit denen ein tolles Verhältnis haben und die Gäste natürlich auch immer wiederkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dem Wunsch schließen wir uns sehr gerne an und danken für das Gespräch.
Sehr gern.
Das war die dritte Folge der Special-Folgen mit Dr. Christian Harisch auf Sylt. Die anderen beiden Folgen findet ihr unter der Nummer 217. Hier sprechen wir mit Dorit von der Osten, der Hoteldirektorin vom Landshaus auf Sylt, oder die Folge 219, wo Dr. Christian Harisch Dr. Jan Stritzke interviewt, den Medical Director vom Landshaus auf Sylt. Also hört unbedingt mal rein und viel Spaß damit.